Waren Kölns Bischöfe eigentlich fromm? Hatten sie eigentlich durchweg Ärger mit der Kölner Einwohnerschaft? Und wieso wurde überhaupt der Kölner Bischof der mächtigste Einwohner der Stadt und schließlich der Stadtherr auch in weltlichen Dingen? Ich hatte schon seit längerem vor, eine kleine Retrospektive auf die Kölner Erzbischöfe des 9. bis 11. Jahrhunderts zu machen. Als einer der Autoren der Germania Sacra, einem Langzeitprojekt, das es bereits seit über 100 Jahren gibt und die deutsche Kirchengeschichte allumfassend erforschen soll, war Dr. Christian Hillen hier bei Sonett mir Rede und Antwort zu stehen und auch teilweise meine eigenen Überlegungen als haltbar oder auch nicht haltbar darzustellen. Denn er hat für die Germania Sacra eben jene Kölner Erzbischöfe des 9., 10. und 11. Jahrhunderts erforscht. Vorab, wir werden uns nicht die einzelnen Biografien der Kölner Erzbischöfe anschauen, das haben wir ja bereits in den chronologischen Folgen weitestgehend getan, also hier zeichnen wir die großen Linien nach, wie die Eingangsfragen, die ich gerade genannt habe, gezeigt haben, also die Entwicklung über die drei Jahrhunderte hinweg. Für diese Schnipselfolge mögt ihr also ein wenig Hintergrundwissen. Das erlangt ihr natürlich, indem ihr die vorherigen chronologischen Podcast-Folgen hört, die stets mit einer Nummer im Titel beginnen. Seid ihr also neue Hörerinnen und Hörer, dann holt diese Schnipselfolge erst nach, wenn ihr chronologisch hier angekommen seid. Genug des Gefadels, ab ins Intro. Köln im Mittelalter, das ist natürlich auch weitestgehend die Geschichte der Kölner Erzbischöfe und des Erzbistums Köln, aber warum das alles so ist, das will ich heute nochmal besprechen mit Dr. Christian Hillen, Historiker und Autor der Germania Sacra über die Kölner Erzbischöfe des 9., 10. und 11. Jahrhunderts. Hallo.
Hallo. Freut mich mal wieder hier sein zu dürfen.
Ja, du weißt ja, wenn man beim zweiten Mal hier ist, dann ist es schon Tradition gemäß dem rheinländischen Gebräuchen.
Jawohl.
Fangen wir doch einfach mal mit einer sehr einfachen Frage an. Warum herrschen in Köln eigentlich Erzbischöfe und keine Könige, Grafen oder Barone?
So einfach ist die Frage gar nicht. Die ist relativ komplex und zielt genau in den Mittelpunkt der mittelalterlichen Kirchenherrschaft, aber auch natürlich der mittelalterlichen Königs- und Kaiserherrschaft. Adlige sind im Mittelalter nichts weiter als große Landbesitzer. Und die großen und hohen Adligen sind diejenigen, auf die sich der König als Herrschaftsinstrument stützen kann und stützt. Und Bischöfe sind, wenn man so will, Verwalter der Kirchengemeinden. Und Kirchengemeinden sind halt nicht in Niederhaselünne, jedenfalls nicht so viele, sondern die sind in den Städten. Und es kommt eben aus der italienischen Tradition her, dass Bischöfe in der Antike und im Frühmittelalter eben in Städten ansässig waren. Und so ist es eben auch in Köln, dass sich dort eine christliche Gemeinde gebildet hat, deren Vorsitzender oder Vorsteher zunächst der Bischof und dann später ab dem 9. Jahrhundert eben auch der Erzbischof war. Dem Bischof unterstehen steht sein Sprengel mit den einzelnen Pfarrgemeinden und dem Erzbischof entsteht auf der nächsten Hierarchieebene, wenn man so will, eben nicht nur die Pfarrgemeinden und die Kirchsprengel, sondern eben auch die dazugehörigen Bischöfe, die sogenannten Suffragan-Bischöfe. Warum jetzt in Köln kein König herrscht? Tja, wo herrscht der König? Überall und nirgends. Das ist der Spruch, der fürs Mittelalter auf jeden Fall gilt, denn wir reden hier von einem Wanderkönigtum, bei dem der König von Pfalz, Aufenthaltsort, Kloster zu Stadt zog, immer durch das ganze Reich am besten hindurch, um jede Ecke mal zu besuchen. Und in Köln gab es bis ins 6. Jahrhundert den römischen Statthalterpalast und der ist dann in der Tradition der Kölner Gebäudewirtschaft relativ schnell verfallen, sodass dort kein König mehr in Anführungszeichen absteigen konnte. Wo stieg er dann ab? Gab zwei Möglichkeiten, entweder er baut selber ein Haus, also sein Palast, seine eigene Pfalz, oder er steigt beim entsprechend ansässigen Kloster oder Ortsbischof ab und in Köln war es eben der Bischof, bei dem er abstieg. Eine Königspfalz hat es in Köln aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gegeben. Und so kommt eben der Bischof an seine Herrschaft in Köln.
aber auch sehr ökologisch, wenn der Bischof extra den König bei sich wohnen lässt und nicht eine extra Königspfalz errichten lässt.
Ja, so ist es.
Bei der Stadtherrschaft der Erzbischöfe bei Köln, hat es da eine Entwicklung gegeben? War der Erzbischof von Anfang an gleichmächtig oder gab es da auch zeitliche Unterschiede vom 9. bis 10. und 11. Jahrhundert?
Wie immer in der Geschichte ist es so, dass sich die Dinge natürlich entwickelt haben. Es ist so, dass dem entsprechenden Ortsbischof, weil eben die Adligen nicht in der Stadt waren, kein Gegenüberstand, also kein gleichmächtiger Herrschaftsperson. Die Bürger waren noch keine Bürger, die hatten kein Bürgerrecht, sondern die waren dem Bischofshof angehörig oder freie Leute. Also es gab keinen konkurrierenden Adligen, also hat sich der Bischof so langsam aber sicher das Recht in seiner Stadt zu bestimmen gesichert. Das war am Anfang nicht festgelegt und niedergeschrieben. Das ist der Hildebold-Fall sozusagen. Und dann im 10. Jahrhundert beginnt man diese Rechte eben auch niederzuschreiben. Und bei Brunn sagt man, dass die Stadtherrschaft in ihrer Ausformung mehr oder weniger komplett war und dem Erzbischof alle Rechte wie Gerichtsbarkeit und Marktrecht und Zollprivileg und so weiter zustanden. Und das hat sich dann bis ins 11. Jahrhundert noch ein klein wenig weiterentwickelt. Also da kann man von der Epoche der vollständigen Stadtherrschaft der Erzbischöfe sprechen. Und die fängt aber schon an zu bröckeln, wie du ja in, ich glaube, es war eine Schnipselfolge, über den Aufstand von 1074, den Bürgeraufstand.
Eine Schnipselfolge war es jetzt nicht, aber ich hatte meine eigene zu den Kaufleuten.
Dann war es die eigene Folge, war es die Folge zu den Kaufleuten, wo dann klar wird, dass die Bürger gegen die Stadtherrschaft, die Bestimmungsgewalt des Erzbischofes aufbegehren und sie 1074 noch nicht, aber später dann eben ja abschaffen in Köln sogar so weit, dass sie den Erzbischof aus der Stadt werfen, dann letztendlich im späten 13. Jahrhundert.
Also ein sehr, sehr langer Weg.
Ja, das ist alles sehr lang und sehr langwierig. Und es ist halt nirgendwo wirklich, also schriftlich festgehalten, es ist nicht geplant. Es ist nicht, jedenfalls am Anfang nicht schriftlich festgehalten und man muss sich erst, wenn es zu einem Konflikt kommt und man sich dann einigt, werden Dinge schriftlich niedergelegt.
Also vieles war auch aus einer Art Gewohnheit geregelt gewesen.
So ist es.
Etwas, was uns ja heutzutage diese Zeit so schwer zu fassen macht.
Ja, der Bischof war der reichste und mächtigste in der Stadt. Der hatte Leute, die für ihn arbeiteten und so konnte er immer mehr Herrschaftsrechte an sich ziehen.
Herrschaft war ja im Mittelalter auch sehr persönlich geprägt, von nicht eben durch Institutionen, sondern durch persönliche Beziehungen. Kann man vielleicht die Kölner Erzbischöfe in so ein paar Kategorien irgendwie packen, zum Beispiel der eine, der eher versucht, ein Reichsfürst zu sein, der eine, der eher frommer unterwegs ist?
Das ist quellentechnisch sehr schwierig. Die waren alle im Reich unterwegs in der einen oder anderen Form. Der eine mehr, der andere weniger. Denn letztendlich gab es auch Privilegien, die sie dem König, / Kaiser zu verdanken hatten. Sie waren, dadurch, dass sie so mächtig waren und eben nicht nur über diese eine Stadt herrschten, sondern über ein ganzes Gebiet, also dann ihre eigene Diözese und die Suffraganbistümer. Also die Kölner Erzdiözese erstreckt sich ja von Utrecht bis, umstritten ist Bremen, Hamburg-Bremen ist umstritten, aber letztendlich gehörte das auch mal zu einem gewissen Teil dazu. Osnabrück und Münster waren Suffraganbistümer, es war also ein riesiges Gebiet, hatte viele Einkünfte aus diesem Gebiet, hatte Soldaten, war ein mächtiger Mann, stammte ja irgendwann ab dem 10. Jahrhundert auch zunehmend und immer häufiger aus dem tatsächlich lokalen, manchmal sogar auch dem überregionalen Adel und war am Königshof, da er ja auch gebildet war, häufig ein gern gesehener Mann. Jetzt ist die Zeit im 9. Jahrhundert, im 8., 9. und 10. Jahrhundert noch schwierig für die Kölner Erzbischöfe, weil die ja gewissermaßen zwischen den Reichen lagen. Westfrankenreich, Lotharingien und Ostfrankenreich, um mal die ganze Bandbreite aufzufächern, die sich aber auch ständig veränderten. Also Köln wanderte vom Ostrand des Karolingischen Reiches zum Westrand des in Anführungszeichen Deutschen Reiches und war häufig in der Mitte ziemlich kuddelmuddelmäßig gelegen. Wusste nicht genau, wohin die Loyalitäten gehen sollten zu den Herrschern. Die sind auch häufig gewechselt, waren mal an diesem Hof und mal an jenem Hof zu finden. Also in der Reichspolitik waren sie alle unterwegs. Das wird im 11. Jahrhundert deutlicher. Da gibt es dann noch die ersten Titel in der Reichspolitik, Reichskanzler für Italien, Reichskanzler für Deutschland und Reichskanzler für Burgund letztendlich. Das sind die drei rheinischen Erzbischöfe, die sich da gestritten haben. Der Kölner war der für Italien, der Mainzer für Deutschland und der Trierer für Burgund. Und lokal waren sie unterwegs, weil sie sich ja um ihre Stadt kümmern mussten. Wie fromm sie waren, das ist eine ziemlich gute Frage. bin ich fromm, weil ich eine Kirche baue?
Oder will man nur so tun, ne? Wenn man das tut?
Naja, es gehört zum mittelalterlichen Vorstellungshorizont, christlich zu sein.
Klar, sonst hat man ein Problem.
Sonst hat man herrschaftlich schon ein Problem. Es war schlicht und ergreifend nicht vorstellbar, dass man als Bischof nicht christlich war. Das ist ja sozusagen unter dem Papst der zweithöchste katholische Würdenträger gewesen. Ja, ob man da feststellen kann, dass der eine frommer war, weil er zwei Kirchen gebaut hat, als der andere, der nur eine gebaut hat, die Frage muss jeder für sich beantworten. Ich bin der Ansicht, die waren alle gleich fromm oder alle gleich nicht fromm, je nachdem, wie man das betrachtet.
Ich bin nur auf diese Frage gekommen, weil das ist jetzt ein Zeitsprung in eine Epoche, die wir hier heute nicht behandeln wollen, nämlich von 9. bis 11. Jahrhundert. Aber Reinhard von Dassel zum Beispiel, das war jetzt meine letzte chronologische Folge, der hat sich vehement geweigert, sich zum Priester weihen zu lassen, selbst als er schon Erzbischof von Köln war. Erst, glaube ich, in den letzten Herrschaftsjahren hat er sich dann mal überreden lassen, sich mal zum Priester und gleich so noch zum Bischof weihen zu lassen, obwohl er schon lange amtierender Erzbischof von Köln war. Und da hatte ich dann schon die Vermutung, gut, hier ist eher ein Hochadliger, der überhaupt keine Lust hat auf seine geistlichen Aufgaben. Der möchte wirklich weitestgehend General sein, Politiker und Feldherr in Italien.
Ja, das wollte er sicher, aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass wichtige Reliquien nach Köln kamen. Hat er das gemacht, weil er die Position Kölns im internationalen, als Anzugspunkt für den internationalen Wallfahrtstourismus stärken wollte, weil er das Ansehen Kölns stärken wollte, dadurch, dass er die drei Könige herholt? Oder war es ein frommer Akt? Ich entscheide das nicht. Ich mag das auch nicht entscheiden. Ich finde, die Kategorie fromm ist nicht die richtige.
Hm. Ja, kann man darüber spekulieren. Ich fand es eine sehr interessante Frage.
Also auch die Erzbischöfe des 10. und 11. Jahrhunderts vor allen Dingen haben Heilige nach Köln geholt. Eine ganze Reihe von Heiligen sogar, von Reliquien von Heiligen, haben aber dadurch versucht, eben das Ansehen Kölns zu heben. Das war immer eine zweischneidige Sache. Heilige sind eine fromme, also Reliquien von Heiligen sind eigentlich im Grunde genommen eine fromme Angelegenheit. Leute kommen, um die anzubeten, weil sie sich von denen Vermittlung zur höchsten Instanz erhoffen und da eben diesen konkreten Punkt haben, zu dem sie gehen können, um die Anbetung durchzuführen. Aber gleichzeitig ist natürlich, wenn ich Heiligenhauptstadt bin, sozusagen im Reich, trägt das natürlich auch zur Steigerung der Bedeutung meiner Stadt bei. Das trägt zur wirtschaftlichen Stärkung der Stadt bei, die eben die entsprechenden Pilgerströme zu verzeichnen hat. Dazu gibt es Arbeiten, die also deutlich zeigen, wie dass der Anteil der Pilger am Wirtschaftsaufkommen in Köln nicht unerheblich war, so möchte ich sagen. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass, also das ist der Fall zum Beispiel bei Reinhard von Dassel, dass Reliquien gestohlen werden. Na, der hat die, ich sag mal, am Rande der Legalität erworben, der Reinhard, ja, wenn er sie nicht geradezu geklaut hat. Das war aber eine durchaus weit verbreitete Praxis, wie die Forschung von Pat Geary ergeben haben. Furtar Sacra, heiliger Diebstahl.
Genau. Wenn die Heiligen es nicht gemocht hätten, gestohlen zu werden, hätten sie ja interveniert.
So, genau. Also auch das ist so eine, wir können anhand der Quellen, die wir zur Verfügung haben, also entweder historiografische Quellen, die aus der Vergangenheit, also aus der Entstehungszeit über die Vergangenheit schreiben, oder direkte Quellen in Form von Urkunden, können wir nicht, also das ist eine Verwaltungshandlung, ne? Urkunde steht ja nicht drin und der Bischof war fromm und ging dreimal am Tag beten, können wir nicht schließen, wie fromm jemand tatsächlich war, weil wir ihn nicht auf die Couch legen können und in sein Innerstes schauen können. Und diese Handlungen, die gehörten eben einfach zu einem Bischof, die Menschen erwarteten, dass ein Bischof diesen Gottesdienst machte, diese Weihe durchführte. Das war in seiner Job Description sozusagen festgelegt, dass er Priester weihte, dass er Kirchen weihte und so weiter. Ob der eine eben frommer war, weil er drei Kirchen weihte, als der andere, der nur zwei geweiht hat.
Was ich halt immer betonen möchte auch hier im Podcast, ich rede hier nicht über Bischöfe, weil ich so heiß auf die katholische Kirche bin, obwohl ich selber ein Katholik noch bin. Aber einfach, um zu zeigen, wie allumfassend diese weltliche und geistliche Welt zu jener Zeit war, die eigentlich nicht getrennt vorstellbar war.
Nein, das ist so. Deswegen sage ich auch, die persönliche Frömmigkeit kann man nicht feststellen, weil es erwartet wurde, es war in der Job Description, solche Dinge zu tun. Es war unvorstellbar, sowohl aber für den Bischof solche Dinge nicht zu tun. Es war aber auch für weltliche Herrscher unvorstellbar, gewisse Dinge einfach nicht zu tun. Was nicht heißt, dass man nicht pragmatische Lösungen an der einen oder anderen Stelle gefunden hat. Wenn es zum Beispiel um Ehen ging und ähnliche Geschichten, dann hat man jetzt nicht so ganz genau auf den Buchstaben des Gesetzes, den es ja in der Form natürlich auch noch nicht gab, geschaut.
Ich fand zum Beispiel bei Erzbischof Gunther, einem Erzbischof aus dem, ich will mich nicht täuschen, aus dem 9. Jahrhundert, der auch quellenhistorisch sehr wichtig ist für Köln, weil er zum ersten Mal, glaube ich, in einer Urkunde beschreibt, was es überhaupt für Kirchen und Klöster gibt in Köln. Aber der hat ja so schamlos aus heutiger Sicht eine Ehepolitik für seinen lotharingischen Kaiser oder König war, glaube ich, nur verfolgt, die ja hanebüchen ist, wo man dann auch wieder die sehr weltliche Pragmatik dieses Herrschers sieht.
Das ist so und das ist das Beispiel jetzt tatsächlich, das bessere Beispiel als das mir gerade in den Kopf sprang, das war nämlich, dass wie der Kölner Erzbischof an das Krönungsrecht im Reich gekommen ist, das war auch so eine Ehegeschichte, ne? Er sollte auch die Kaiserin krönen, 1024, Gisela, und die scheint nicht ganz, also an die scheint der Kaiser nicht so ganz astrein rangekommen zu sein. Da gab es eherechtliche Hindernisse, weswegen sich der Mainzer Erzbischof, der eigentlich das Krönungsrecht sich bis dahin erarbeitet hatte, sich geweigert hat, die zu krönen. Und dann hat der Kölner gleich die Hand genommen und gesagt, ich mach's. Und zack, war das Krönungsrecht für die nächsten 400-500 Jahre beim Kölner Erzbischof.
Ja, aber manchmal muss man brutal pragmatisch sein, um im Leben voranzukommen. Genau. Die Geschichte Kölns ist ja auch oft im Mittelalter immer so eine Geschichte Bürger gegen Erzbischof. Aber das kann man doch nicht durchgehend sagen. Oft haben doch Erzbischof und Bürger sich aufeinander verlassen müssen.
Also das kann man für jetzt die Zeit, über die wir heute sprechen, so nicht sagen. Jedenfalls lassen die Quellen nichts erkennen. Natürlich ist es so, dass da, wo geherrscht wird, auch Leute mit der Herrschaft nicht einverstanden sind. Das wird in Köln nicht anders gewesen sein als in anderen Städten. Aber dadurch, dass der Bischof eben Stadtherr war, war es zunächst mal auch schlicht und ergreifend nicht gut vorstellbar, dass man gegen ihn offen rebelliert. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass der Bischof als Stadtherr, der Bischof und der Erzbischof als Stadtherr Dinge für die Stadt getan hat. Also zum Beispiel den Neumarkt angelegt, den Heumarkt angelegt, die Rheinvorstadt besiedelt und ähnliche Dinge, die gehen aller Wahrscheinlichkeit nach allem, was wir sehen können, auf erzbischöfliche Initiative zurück. Er hat also durchaus Stadtentwicklung betrieben, das kann man nicht anders sagen, die den Bürgern dann zugute gekommen ist. Das heißt, da waren durchaus auch gegenseitiges Zusammenarbeit, wenn man so möchte. Abgesehen davon, dass der Erzbischof ja für die Organisation des Gottesdienstes in seiner Stadt zuständig war, die dann natürlich in den einzelnen Gemeinden stattgefunden hat, der Gottesdienst selber. Und das war etwas, was die Bürger als gläubige Christen durchaus auch haben wollten. Und deren Leben war ohne Gottesdienst nicht vorstellbar.
Deshalb war ja auch in späteren Zeiten auch eine beliebte Strafe gegenüber den Bürgern, das Interdikt zu verhängen. Das
Interdikt, genau.
Was uns aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht mehr so jucken würde. Also Interdikt bedeutet, keine Gottesdienste dürfen in der Stadt.
Heute, wenn man Netflix verbietet.
Oder Internet abstellt.
Oder das Internet abstellt, dann gehen die auf die, dann ist es ganz schlimm. Und für die war eben, wenn der Gottesdienst nicht stattfinden konnte, war das ganz schlimm. Es war nicht vorstellbar, dass das nicht passiert, so ein Gottesdienst.
Vielleicht können wir noch auf das Thema eingehen, wie Erzbischöfe sich gegenüber anderen Fürsten oder weltlichen Herrschern verhalten hat, weil finde ich es interessant, dass sie da wirklich gleich auf gleicher Höhe kämpfen. Also ein Anno hat ja wie ein ganz normaler Herzog dann auch Krieg geführt gegen die Ezonen, die im Rheinland sehr mächtig waren.
Ja, der Anno ist dann schon derjenige, der dann das erste Mal erkennen lässt, dass man auch eine eigenständige erzbischöfliche Landespolitik betreiben kann. Der hat ja auch durch die Gründung von Siegburg das erste Mal außerhalb Kölns Kloster gegründet, dass er zur Einsetzung seiner Landesherrschaft, dass er zur Stärkung seiner Landesherrschaft eingesetzt hat, so rum. Der Bischöfe waren an der Stelle ganz klar auch weltliche Herrscher. Die waren am königlich-kaiserlichen Hof unterwegs als Ratgeber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch als diejenigen, die Kontingente von Reitern und Rittern gestellt haben, die auf Feldzüge gegangen sind. Da ist Anno nicht der Einzige und nicht der Erste, aber da wird es am deutlichsten, dass er das eben auch für seine eigenen Zwecke jetzt anfängt einzusetzen. Und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum im 13. Jahrhundert die Köln umgebenden weltlichen Herrschaften nicht mehr so gut auf den Kölner Erzbischof zu sprechen war.
Und klar, es ist jetzt auch ein Ausblick in die Zukunft, aber wenn ein Erzbischof auch beschäftigt ist, der Reichskanzler von Italien zu sein, ein Landesfürst sein möchte, der bis nach Westfalen ausgreift, dann kann er ja auch nicht immer vor Ort in seiner Stadt sein. Hat das dann auch vielleicht die Chance gegeben, für das Kölner Bürgertum politisch die Macht auszubauen, die eigene?
Die Bürger haben sich so muss man sich das in Köln jedenfalls vorstellen, unterhalb des bischöflichen Radars selbst organisiert, bis ihnen irgendwann der Kragen eben geplatzt ist. Das erste Mal 1074, das hatten wir eben ja schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob die bischöfliche Abwesenheit da jetzt nötig war. Das wäre eine interessante Frage. Das wäre ja dann bei allen Bischöfen so, die ja auch alle letztendlich natürlich irgendwann Schwierigkeiten hatten, eben ihre Stadtherrschaft aufrechtzuerhalten. Ob das der Grund ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also, dass er nicht da war.
Ist auch wirklich nur eine Frage meinerseits, weil ich mir gedacht habe, wenn man so die Entwicklung der Erzbischöfe, also erster Bischöfe und dann der Erzbischöfe anschaut, die kriegen immer mehr aufgeladen an Aufgaben oder auch an Macht und erweitern auch wirklich ihre territoriale Herrschaft ja immer weiter, bauen Burgen überall und so weiter. Dann, man ist halt nur ein Mensch. Klar, man hat einen kleinen Verwaltungsapparat, bestehend aus Ministerialen und so weiter, aber irgendwann verliert man vielleicht auch die Übersicht über sein Kerngeschäft.
Ja, aber das, also davon würde ich jetzt in der Zeit, die hier zur Frage steht, nicht ausgehen. Da war die Stadtherrschaft, wie gesagt, bis auf gegen Ende des 11. Jahrhunderts eigentlich nahezu unumstritten. Das hat gut funktioniert. Wie weit er jetzt tatsächlich ins Land hinein, ins Territorium hineinregiert, also von Territorialherrschaft sprechen wir ja deswegen noch nicht, weil es die noch nicht gab. Die kommt ja erst im 12. Jahrhundert sozusagen und entwickelt sich dann mit Anno so ein klein wenig. Aber da sieht man eben auch den Entwicklungsprozess. Lokal, Kirche, Stadt und dann, wenn die Stadt, wenn die sozusagen unter Kontrolle ist und ausgebaut und man keine Kirchen mehr bauen kann oder will oder kein Platz mehr ist und man dann eine Mauer bauen muss und so weiter, beziehungsweise den Mauerring erweitern muss, dann dehnt es sich so langsam darüber hinaus hin aus. Dann werden ja auch die Methoden, dies zu tun, verwaltungstechnisch, werden ja auch anders und neu. Also wie ich eben sagte, das Siegburger Kloster, das Anno gegründet hat, wo er ja auch begraben liegt, ist ein Kloster, das mit seinen Tochterklöstern eben nicht frei ist wie andere benediktinische Abteien, sondern das dem Bischof untersteht. Und so kann er indirekt Herrschaft in das Land hinein projizieren, in das Territorium hinein projizieren, auf gewisse Weise. Und das sind Techniken, die natürlich auch sich im Laufe der Zeit erst entwickeln. Das hatte man so früher nicht. Eine Abtei unterstand dem Abt.
Also ein Aspekt, den ich noch hatte, den ich interessant fand, war, dass genau in dieser Zeit, die wir besprechen, das 9. bis 11. Jahrhundert, die Erzbischöfe gerne Kirchen gestiftet haben. Aber ich das jetzt gefährliches Halbwissen, also ich glaube, mit Anno endet das. Er macht noch St. Georg in Oversburg und St. Maria als Gradus baut er noch zu Ende am östlichen Ende des Domes gelegen. Danach genau. Hört es aber auf, dass Erzbischöfe in Köln als Stifter tätig werden.
Genau, das ist die Zeit des Baubooms von ungefähr Mitte des 10. bis zur Mitte des bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, der dann, also nicht aufhört, aber nachlässt. Das ist so und dann kommen eben mit Anno dann eben außerhalb von Köln die Gründungen.
Weil ich habe die Erzbischöfe immer nur als Stadtherren und betrachtet und immer nur, was haben sie zur Entwicklung der Stadt beigetragen, weil wie gesagt, ich bin kein Theologie-Podcast oder auch kein Kirchengeschichte-Podcast, auch wenn es natürlich oft miteinander verbunden ist.
Also was ich noch ganz interessant finde, das habe ich hier bei der Germania Sacra auch mal vorgetragen, der sich damit beschäftigt, dass eben die Quellenlage für die Kölner Erzbischöfe und damit auch für die Kölner Stadtgeschichte sehr nebulös ist. Dass man am Anfang überhaupt nicht weiß, hier im Maternus, ne?
Ja, klar.
Man weiß, dass er irgendwie Bischof war, aber was er sonst gemacht hat, so ziemlich alles an Maternus ist unbekannt. Herkunft, Geburtsjahr, und auch Tätigkeiten für ihn und für seine Diözese. Als Todesjahr nimmt man 328 an, als seine Ruhestätte vielleicht Trier. Aber auch das kann man alles nicht mit Bestimmtheit sagen. Und ähnlich nebulös geht es dann bei den Nachfolgern weiter, die sich in Köln oder die Kölner Stadtgeschichte, die sich dann entwickelt, im Wechselspiel zwischen der schriftlichen Überlieferung und der archäologischen Überlieferung, die aber natürlich nur die archäologische Überlieferung endet ja an der Grasnarbe. Also oberhalb der Grasnarbe wissen die Archäologen nichts mehr. Ist ja, hängt ja kein Klingelschild dran. Ne? Hier Erzbischof dreimal klingeln oder so. Und man weiß dann, hat ein großes Gebäude und kann sich dann überlegen, was das wohl war, was in vielen Fällen nicht eindeutig ist. Und in vielen Fällen kann man eben auch eindeutig nicht sagen, wann es gebaut wurde. Also genau unter welchem Erzbischof es errichtet wurde.
Eben, der alte Dom ist ja selbst die Streitfrage. Welcher Erzbischof war das jetzt?
Da ist in den letzten 50 Jahren die Forschung hin und her gegangen und man hat überlegt, wer es denn wohl war. Man hat sich jetzt wohl auf Hildebald geeinigt, der das war. Aber das gilt im Grunde genommen für alle Kölner Kirchen, die wir hier haben, die alten romanischen Kirchen, dass wir nicht genau wissen, und in wessen Herrschaft die denn errichtet worden ist. Man kann das immer nur schätzen. Ne?
Ich glaube auch, zeitweise wussten die selber nicht, die Zeitgenossen. Bei St. Aposteln habe ich mal gehört, dass dort sich der Pilgrim dort bestatten ließ.
Ja.
Aber die dortigen Mönche jedes Jahr lieber dem Heribert angebetet haben als ihren Stifter.
Vermutlich wollte man mit diesen Maßnahmen auch von dem besonders im 12. Jahrhundert stärker werdenden Heribert-Kult profitieren und war nicht zuletzt in wirtschaftlicher Hinsicht. Wo nicht zufällig fallen die ersten Quellenbelege für eine Zuschreibung der Gründung St. Apostelns durch Heribert in die Zeit der Fertigstellung der drei Konchen-Choranlage. Aber der hat es nicht gegründet, sondern es war Pilgrim. Ne?
Gut, und das war ja auch viel später.
Das macht die ganze Kölner, also in Köln steckt einer einen Spaten in den Boden und findet irgendwas. Dann rückt die ganze Mannschaft an und untersucht das. Die stellen irgendwas fest, ja, und datieren das dann auf so ungefähr das. Und schon fängt der Wackelpudding der Kölner Geschichte an, in die eine Richtung zu wackeln. Ja? Weil dann versucht wird, die historischen Quellen, also die schriftlichen Quellen, daraufhin abzustimmen. Und wenn das überzeugend ist, was die Archäologen sagen, die aber natürlich auch nur datieren können mit Hilfe der schriftlichen Überlieferung, wenn das überzeugend ist, dann wackelt der Pudding eben in die eine Richtung. Wenn man dann aber zum Beispiel, wie ich das im Fall der Kölner Pfalz getan habe, sich die historischen Quellen mal anschaut und feststellt, da gibt es überhaupt keinen Hinweis auf eine Pfalz, dann wackelt der Pudding wieder in die andere Richtung zurück. Und man muss das Ganze wieder ganz anders sehen. Und die Archäologie und in dem Fall hier der Herr Trier hat mir zugestimmt, dass eben dieses große Gebäude, das sie südlich des Doms gefunden haben, eben nicht der königliche oder kaiserliche Palast, die Pfalz war, sondern dass das die Bischofspfalz war, die alte, vor der Errichtung, dann eben im 12. Jahrhundert, also vor der, die man dann eine neue Errichtung sozusagen.
Ja, das war der Palast. Das war der Palast, in dem auch Anno seinen schrecklichen Ostertag 1074 erlebt hat.
Also da wird irgendwas gestanden haben. Ne? Die Archäologen sagen, es war ein großes Gebäude. Ja gut, das kann vieles sein. Im Zweifelsfall ist es immer ein Kultgebäude, ein kultisches Gebäude. Das sagt man ja dann immer sofort, ne? Weil für andere große Gebäude, außer denen, die für kultische Zwecke gedacht waren, schon damals kein Geld vorhanden war. Ja, aber was, also neben dem Dom, der ja schon da stand, nicht der heutige, aber der Vorgängerbau, neben dem Dom noch ein kultisches Gebäude, das einfach so komisch nach Süden wegragt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wird es wohl schon mit einiger Wahrscheinlichkeit der bischöfliche Palast gewesen sein. Der königliche ist in den schriftlichen Quellen, also nur mit viel Fantasie nachzuweisen. Und dann wackelt also dieser Wackelpudding wieder in die andere Richtung zurück. Das finde ich ist auf der einen Seite anstrengend in der Kölner Geschichte, dass man alle 20 Jahre umdenken muss und denkt, wie war das noch, wo ist die Forschung? Und auf der anderen Seite macht es die Sache natürlich auch spannend, dass man eben immer wieder was zu forschen hat.
Also festzuhalten ist, wer die Erzbischöfe des Frühmittelalters quasi erforschen will, bis hin ins Hochmittelalter hinein, der hat wirklich große Herausforderungen vor sich, was die Quellenlage angeht, aber auch die archäologischen Erkenntnisse.
So ist es. Man muss beides integrieren und man muss beides aufeinander abstimmen. Da sich beides bewegt, ist es nicht ganz einfach.
Dann würde ich sagen, bleiben zwar sehr viele Fragezeichen weiterhin, aber ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Einblick geben können in die Erzbischöfe des 9. bis 11. Jahrhunderts in Köln. Vielen Dank für deine Zeit, Christian.
Dankeschön.